Heute ist Samstag, der 10. August, und wir sind bei unserem Achtsamkeitstag im Achtsamkeitszentrum in München. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sitze und euch einen teilhaben lassen darf. Ich glaube, ein Vortrag ist zu viel gesagt, aber teilhaben lassen darf an meinen Erfahrungen der letzten Jahre, was es für mich heißt, einen liebevollen Geist zu entwickeln. Das ist wirklich ein Thema, das mich schon lange beschäftigt und das mich immer wieder auch sehr tief beschäftigt hat, weil mir irgendwann einmal bewusst wurde, dass mein Geist nicht so liebevoll ist, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Ich hatte immer so ein Bild von mir, dass ich anderen Menschen gegenüber freundlich bin und aufgeschlossen und offen und tolerant und so, wie man sich halt vorstellt, dass man gerne wäre. Bis dann irgendwann mal die Achtsamkeit mit ins Spiel kam und mir bewusst wurde, dass mein Geist oft ganz anders ist, dass mein Geist sehr gerne beurteilt, dass mein Geist gerne verurteilt, dass mein Geist eigentlich immer etwas möchte oder irgendetwas nicht möchte und immer irgendwie auch einen doofen Kommentar zu Dingen hat. Und ja, und da wurde ich dann wirklich richtig demütig und dachte, jetzt praktiziere ich seit fast 20 Jahren und der ist immer noch einfach so wie so ein wilder Affenhaufen irgendwie, der auf die Welt reagiert. Und ich habe mir dann für mich überlegt, ich möchte gerne, dass das anders wird und ich möchte einfach mich ganz bewusst ausrichten und einen liebevollen Geist kultivieren, so gut mir das irgendwie möglich ist. Und was ich auch besonders wichtig in dem Ganzen finde, ist, dass dieser Geist, der verurteilt und beurteilt, nicht nur andere verurteilt und beurteilt, sondern auch immer wieder mich selbst, und dass ich mir einfach einen liebevollen und fürsorglichen Umgang mit mir selbst wünsche. Und dann dachte ich, dass Karl Riedl immer den Dalai Lama zitiert und er sagt, die buddhistische Praxis sei ein Geistestraining. Und mir wurde jetzt eigentlich immer mehr bewusst, was das eigentlich heißt, nämlich, dass ich diesen Geist trainieren kann und dass ich ihn in ganz bewusster Art und Weise auch ausrichten kann. Und dann habe ich gelesen, was ihr wahrscheinlich auch schon alle gelesen habt, dass es ja sehr viele Untersuchungen gibt, was Achtsamkeit mit den Menschen macht und vor allen Dingen, dass nicht nur junge Menschen untersucht werden, sondern auch ältere Menschen und dass es auch bei 70-Jährigen so ist, dass sich das Gehirn noch verändern kann, dass da neuronale Strukturen entstehen können, die Synapsen sich anders verbinden. Und dann habe ich gedacht, es gibt Hoffnung. Aber was mir auch bewusst war, weil ich es ja auch schon lange praktiziere, ist, dass es ein Dranbleiben braucht und dass es auch wirklich eine ganz klare Ausrichtung braucht. Und ich habe dann an Thich Nhat Hanh gedacht, der ja immer dieses wunderbare Bild hat, dass wenn man Kartoffeln kochen will, dass man sie dann auf den Herd stellt und kocht mit stetigem Befeuern, solange bis sie gar sind. Und dass die Kartoffeln wahrscheinlich nicht gar werden, wenn wir sie ein bisschen kochen und dann wieder vom Feuer nehmen und dann stellen wir sie wieder auf den Herd und kochen sie ein bisschen weiter. Und dann nehmen wir sie wieder vom Herd. Das wird wahrscheinlich nicht das Ergebnis bringen. Und das finde ich ein wunderschönes Bild, dass es einfach heißt, beharrlich immer dran zu bleiben und einfach sich ganz klar in diese Richtung bewegen zu wollen. Ja, und das habe ich natürlich dann so gut getan, wie ich konnte. Und habe mir dann überlegt, was heißt das eigentlich, einen liebevollen Geist zu haben? Was ist ein liebevoller Geist? Und für mich ist ein liebevoller Geist ein Geist, der wach ist, der präsent ist, der mitfühlend ist und wohlwollend und vor allen Dingen auch ein Geist, in dem sich schöne Qualitäten manifestieren dürfen, wie Mitgefühl, Achtsamkeit, Fürsorge, Liebe. Aber für mich ist ein liebevoller Geist auch ein Geist, der alles halten kann, der auch das Schmerzvolle halten kann, der auch die schwierigen Emotionen halten kann und der einfach fürsorglich mit allem da sein kann. Und für mich selbst dachte ich dann, wir haben natürlich die Achtsamkeitsübungen, aber ich habe mir dann gedacht, das ist immer so sehr groß für mich und abstrakt auch in gewisser Weise. Und ich mache mir jetzt mal eine Liste mit den Menschen und mit den Qualitäten, die mich wirklich inspirieren, und habe mich dann hingesetzt und habe mir dann eine Liste gemacht und wirklich mit den Dingen, wo ich denke, da würde ich gerne hin, und da ist für mich wirklich sowas, ja, so eine Qualität drin, wo ich mich gerne hin entwickeln möchte. Und da war natürlich ganz klar Thich Nhat Hanh mit seiner Präsenz und mit seinem Mitgefühl, aber da war dann auch mein Tai-Chi-Lehrer, der so unglaublich demütig ist, der kann so viel und ist so bescheiden und zurückgenommen, was ich auch wunderschön finde. Und dann habe ich mich an eine Frau erinnert, die in Burma in einem Tempel im größten Trubel einfach in ganz tiefem Frieden da saß. Und dann dachte ich, ja, tiefer Frieden, das ist auch so eine Qualität. Und dann habe ich mich erinnert an Zöldrüm Aljone, die ihr vielleicht auch kennt. Das ist auch eine buddhistische, tibetische Lehrerin. Und die bringt so was ganz Weibliches in den Buddhismus. Auch so was, ja, wo ich dachte, ja, das ist auch was, was mir wichtig ist, dass diese weibliche Qualität zum Ausdruck kommt. Und also auf jeden Fall habe ich mir, ich will euch jetzt nicht alle aufzählen, habe ich mir eine Liste gemacht mit ungefähr 20 Menschen und deren Qualitäten. Und dann habe ich mich, habe ich mir ein Bild gemalt, habe ich mich dann in die Mitte gemalt und um mich herum diese ganzen Qualitäten. Und es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, aber das ist für mich ein Bild, was eine unglaubliche Kraft hat, weil das einfach mein Entwicklungsfeld ist. Dahin, wo ich gerne gehen möchte, dahin, wo ich mich gern, wo mein Geist sich neigen kann. Und was mir dabei bewusst wurde, ist, dass es so schön ist, dass alle, wie wir hier sitzen, wir alle haben unsere Geschichte, wo wir herkommen, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wie unsere Kindheit war, alles, was uns bis heute geprägt hat. Und das Schöne ist, dass jeder von uns auch dieses Entwicklungsfeld hat, und es ist bei jedem anders. Und es ist so ganz individuell und einzigartig, wie sich die Praxis dann durch uns sozusagen ins Leben bringt. Und das fand ich was ganz Faszinierendes und dachte dann, eigentlich müsste jeder sich so ein Bild malen, weil das so was ist, was so, ja, was mich auch im Alltag unglaublich inspiriert und auch in so ganz kleinen Begebenheiten. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass wenn ich morgen an mein Fahrrad komme und jemand hat seinen gebrauchten Kaffeebecher reingestellt, dass ich mich ärgere, und dann stelle ich den Kaffeebecher in den Fahrradkorb nebendran. Und dann denke ich, nee, das ist eigentlich nicht die Art, wie du sein willst, weil dann ärgert sich der Nächste und dann ist es doch viel schöner, diesen Kaffeebecher wegzubringen. Und das sind nur ganz kleine Dinge, aber für mich machen sie einen ganz, ganz großen Unterschied in meinem Alltag. Und was auch schön ist an dieser Ausrichtung ist, indem ich das tue, bringe ich mich in Kontakt mit meinen ganz tiefen Wünschen und meinen Bestrebungen. Und ich gucke mir das auch immer wieder an und freue mich und denke, ach, da geht's hin. Und das finde ich eigentlich was sehr, sehr Schönes. Der nächste Schritt nach dieser klaren Ausrichtung war für mich dann die Frage, wie kann ich denn ganz bewusst einen liebevollen Geist kultivieren? Was kann ich da tun? Und dabei hat mir etwas geholfen, was mir viele Jahre sehr fremd war, nämlich mich mit den drei Geistesgiften des Buddhismus zu beschäftigen, mit Gier, Hass und Verblendung. Und als der Thomas gefragt hat, ob ich nicht noch zwei Sätze mehr zu meinem Vortrag sagen will, habe ich gedacht, naja, dann müsste ich ja hinschreiben, einen liebevollen Geist entwickeln, die Beschäftigung mit Gier, Hass und Verblendung. Und dann dachte ich, da kommt wahrscheinlich keiner. Und deshalb haben wir es dann bei dem einen Satz belassen. Und es gibt wahrscheinlich für uns alle Teile in der buddhistischen Lehre, die sind uns ganz, ja, die springen uns irgendwie an. Also zum Beispiel, wenn ich sage, da ist Leiden, dann kann jeder sofort irgendwie sowas damit verbinden für sich und hat einen Zugang dazu. Und die drei Geistesgifte waren für mich ein Teil, mit denen konnte ich eigentlich gar nichts anfangen. Also das war für mich immer sehr fremd, weil ich dachte, naja, besonders gierig bin ich nicht, hassen tue ich auch niemand und mit Verblendung konnte ich eigentlich nicht wirklich etwas anfangen. Das hat mir eigentlich nicht wirklich was gesagt. Und ich war aber doch erstaunt, dass es immer wieder auftaucht. Zum Beispiel in Tibet, in den Klöstern gibt es ja Tankas, die bei bestimmten Feierlichkeiten irgendwie ausgerollt werden. Und ganz oft ist das Zentrum eines Tankas ein Bild von Hahn, Schlange und Schwein. Und der Hahn steht für die Gier, die Schlange steht für den Hass und das Schwein steht für die Verblendung. Und das hat mich beeindruckt, dass das offenbar etwas ganz Wichtiges ist, aber etwas ganz Wichtiges, was mir bisher noch nichts sagt. Was mir immer gut gefallen hat, war das Ende von den Sutren. Da gibt es ja immer diese wunderbare Formel, dass die Mönche und Nonnen hoch erfreut waren über das Gehörte und sich dann aufgemacht haben, das Gehörte in die Praxis umzusetzen. Und wie gesagt, dieses in die Tat umsetzen hat bei Gier, Hass und Verblendung bei mir gedauert. Und dann kam irgendwann mal ein Tag und da saß ich in meiner Meditation und dann war mir so bewusst, was mein Geist tut, ist eigentlich, entweder will er was, was ja der Gier entspricht, er will etwas nicht und lehnt es ab, was nichts anderes ist als Hass, oder er bekommt gerade gar nicht mit, was passiert und verliert sich und es ist nichts anderes als Unwissenheit oder Verblendung. Und das war für mich ein unglaublicher Wow-Moment. Also ich dachte, ach, das ist Gier, Hass und Verblendung. Und das ist etwas, was gar nicht so außerhalb von mir ist, sondern was ganz subtil und fein die ganze Zeit in meinem Geist passiert. Und das könnte jetzt zunächst mal eine schlechte Nachricht sein, aber umgekehrt heißt es ja auch, dass wenn ich achtsam bin, und wenn ich präsent bin und mitbekomme, was in meinem Geist passiert, dann ist er davon frei. In einem Moment der Achtsamkeit entsteht keine Gier, entsteht kein Hass und entsteht keine Verblendung. Thich Nhat Hanh sagt es auf seine ganz eigene Weise immer so wunderbar. Wir können uns in jedem Moment mit unserem Atem verbinden und ganz bewusst ein- und ausatmen und glücklich sein. Und ich dachte, wir machen jetzt einfach mal eine ganz kleine Übung. Wir schließen die Augen und wir tun genau dieses. Wir atmen ein und verbinden uns ganz mit unserem Einatmen. Und wir atmen aus und verbinden uns ganz mit unserem Ausatmen. Wir tun nichts anderes außer ein- und ausatmen. Und vielleicht spüren wir, wenn wir das tun, so ein ganz feines Glück, das in dieser Präsenz mitschwingt. In dieser Präsenz entstehen keine Gier, kein Hass und keine Verblendung. Wir atmen ein, wir atmen aus und wir sind einfach da. Und wer mag, kann wieder die Augen öffnen. Ich möchte jetzt so noch ein bisschen näher auf die Einzelnen eingehen. Zunächst einmal die Gier. Ich glaube, uns ist bewusst, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, die sehr gierbetont ist, die das aber interessanterweise, wie ich finde, nie so benennen würde. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die für sich sagen würden, ich bin gierig. Und doch sind wir alle getrieben immer von der Gier nach mehr materiellen Gütern, nach mehr Anerkennung, nach mehr Liebe, nach mehr Erfolg. Und wir haben zum Glück, woher die 14 Achtsamkeitsübungen rezitiert, die zusammen mit den 5 Achtsamkeitsübungen uns, glaube ich, eine sehr gute Ausrichtung geben, was es heißt, achtsam zu konsumieren und vor allen Dingen auch Großzügigkeit zu leben. Weil Großzügigkeit ist ja so ein bisschen wie das Gegengift zu der Gier. Was mir wichtig ist, ist, dass wir jetzt nicht so sehr nach diesem Äußeren schauen, was wir ja eigentlich alle kennen, sondern mehr so, dass die Gier in uns bewusst machen. Dieser Geist, der sehr oft etwas will. Und es kann sein, dass wir in der Meditation sitzen und denken, jetzt müsste es doch eigentlich friedlich sein. Oder jetzt wäre ich gerne ruhig. Es könnte zumindest ein bisschen ruhiger sein. Und dann kontrollieren wir unseren Atem, damit er ein bisschen tiefer wird. Oder wir sind frustriert, dass unsere Gedanken abschweifen. Oder wir denken, oh, ich hätte jetzt gern wieder dieses angenehme Gefühl, so wie es beim letzten Mal war. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die ihr kennt. Und es ist etwas, was so ganz fein und subtil immer abläuft, so lange, bis wir es mit Achtsamkeit bemerken. Und wenn wir mit Achtsamkeit bemerken, ah, ich will jetzt ruhig sein, kann man sich vielleicht einfach nur sagen, ah, da ist jetzt Wollen. Und es einfach so lassen, weil es einfach was zutiefst Menschliches ist. Und die interessante Erfahrung ist, dass sobald wir mit Achtsamkeit dem Ganzen begegnen, dass es dann nicht mehr weiter genährt wird. Und das finde ich eigentlich etwas ganz Wunderschönes, wenn man sich bewusst macht, was für ein Schlüssel für uns die Achtsamkeit ist. Auch mit dem Hass ist es so, dass wir wahrscheinlich denken, das ist ein starkes Wort, was wir für uns selbst jetzt nicht so gebrauchen würden. Und auch da gibt es im Außen, in unserer Gesellschaft und in unserer Welt natürlich jede Menge Beispiele, all die Kriege und Konflikte, die vom Hass erzählen. Und auch da geht es mir jetzt wieder mehr darum, dass wir schauen, wo ist denn eigentlich Hass in mir und wo ist Ablehnung? Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, all dieses Nichtwollen, dieses ständige Beurteilen, das uns ganz demütig werden lässt, ist nichts anderes als das, was mit Hass gemeint ist. Der Buddha hat gesagt, Hass wird nie durch Hass beendet, sondern nur durch Liebe. Und das Faszinierende für mich ist auch da wieder, sobald wir es mitbekommen und sobald wir achtsam werden, ah, da ist Ablehnung in mir, verliert die Ablehnung an ihrer Kraft. Für mich war das ein ganz, ganz schwieriger Weg, weil ich einen sehr beurteilenden Geist habe und weil ich diesen Geist auch in meiner Arbeit sehr trainiere. Ich muss ständig wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und mein ganzer Tag besteht eigentlich daraus, irgendwie solche Entscheidungen zu treffen. Und ich dachte dann für mich, wenn dieser Geist der Ablehnung so stark ist, dann möchte ich einfach trainieren, die andere Seite trainieren. Und deshalb habe ich angefangen für mich, dass ich sehr viel Metta-Meditation mache. Deshalb haben wir heute auch eine Metta-Meditation gemacht. Einfach um immer und immer wieder den liebevollen Umgang mit mir selbst zu trainieren und diese schönen Qualitäten auch in mir zu verankern und die zu stärken. Und man sagt ja auch irgendwie, dahin, wo der Geist sich neigt, wird sich das Leben zeigen. Und ich dachte, ich kann ja in der Zeit, in der ich die Möglichkeit habe, ganz bewusst meinen Geist in eine bestimmte Richtung neigen. Und ich habe dann sehr viel Metta-Meditation gemacht und habe sie für mich immer mit dem Satz erweitert, möge ich mich selbst so annehmen, wie ich bin. Und ich dachte, auch da machen wir eine kleine Übung und deshalb würde ich euch wieder bitten, euch aufrecht hinzusetzen. Und die Augen zu schließen. Und wir sind uns wieder ganz unseres Atems bewusst und versuchen ihn nicht tiefer zu machen und nicht zu manipulieren, sondern einfach alles jetzt gerade so anzunehmen, wie es ist. Ganz egal, was da ist, ob da Unruhe ist oder Ablehnung, alles darf genau so sein, wie es gerade ist. Und nun sagen wir uns in Gedanken den Satz, möge ich mich annehmen können, so wie ich bin. Möge ich meinen Körper annehmen können, der sein Bestes für mich tut. Möge ich meinen Geist annehmen können, der immer wieder in tausend Richtungen abschweift und verhindert, dass ich präsent sein kann. Möge ich meinen Geist annehmen, so wie er ist. Und möge ich auch meine Emotionen annehmen, so wie sie sind. Auch die schwierigen. Alles hat Raum in meiner fürsorglichen Präsenz. Alle tun sie ihr Bestes für mich, so gut es eben gerade geht. Heilung geschieht nie durch Ablehnung, sondern durch Liebe. Möge ich mich annehmen können, so wie ich bin. Wer mag, kann jetzt wieder die Augen öffnen. Indem wir uns selbst mit liebevoller Fürsorge umarmen, bekommen wir auch die Möglichkeit, anderen Menschen so zu begegnen. Und ich habe den Eindruck, je mehr ich bei mir alles so sein lassen kann, wie es ist, auch die schwierigen Gefühle, indem ich die einfach da sein lasse, gelingt es mir auch viel besser, sie bei anderen Menschen da sein zu lassen, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss da etwas tun. Ich muss einen guten Ratschlag geben, ich muss eine Lösung finden, sondern ich kann es einfach halten und ich kann es bei mir selbst halten und ich kann es auch bei anderen halten und ihnen den Raum geben, sie darin zu unterstützen, dass es einfach so sein darf. Und das finde ich etwas Wunderschönes. Das heißt nicht für mich, dass wir alles akzeptieren und alles gutheißen, was passiert. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich die Motivation des eigenen Handelns bewusst zu machen und vor allen Dingen auch den Geist, aus dem heraus ich agiere. Und ich glaube, wenn ich aus einem Geist der Fürsorge, des Verstehens und der Liebe agiere, dann bringt es ganz andere Ergebnisse hervor, als wenn ich aus einem Geist der Ablehnung reagiere. Die dritte im Bunde ist die Verblendung. Und die Verblendung war ein Aspekt, mit dem ich am allerwenigsten anfangen konnte. Verblendung wird auch oft mit Unwissenheit übersetzt und ich habe auch schon Dummheit gelesen, was ja nicht ganz wertfrei ist. Und ich habe mir dann bewusst gemacht, im Prinzip ist Verblendung nichts anderes, wie wenn Thich Nhat Hanh sagt, dass wir auf Autopilot geschaltet haben. Ganz oft in unserem Alltag funktionieren wir mit Autopilot und alles funktioniert. Und ich nenne es bei mir immer gerne den Erledigungsmodus. Ich tue jede Menge, ich bin sehr beschäftigt, aber es kann sein, dass ich lange Zeit gar nicht mitbekomme, was ich da eigentlich mache. Und auch da ist wieder das Gleiche wie bei Gier und bei Hass. Sobald wir mit Achtsamkeit mitbekommen, dass wir nicht präsent waren und wieder da sind, ist da keine Verblendung mehr. Ein wichtiger Aspekt dabei ist für mich auch, dass wir glauben, dass wenn wir achtsam sind und wenn wir alles richtig machen und wenn wir nach den 5 Achtsamkeitsübungen so gut wie möglich leben, dass dann das Leben immer schöner wird und immer besser und sich immer mehr fügt, genau zu dem eigentlich, wie wir es uns vorstellen. Und ich habe für mich gelernt, dass das eben gerade nicht so ist, dass es darum geht, das Leben eben nicht zu kontrollieren und es auch gar nicht zu versuchen, weil das unglaublich erschöpfend sein kann. Für mich geht es darum, dass wir immer mehr die Dinge wirklich so sein lassen, wie sie sind. Und auch achtsam sind, wie ich vorher schon sagte, mit den schwierigen Dingen, mit dem Schmerz, mit dem Leiden. Und dass alles da sein darf. Dass wir uns nicht bemühen müssen, immer glücklich und fröhlich zu sein und eine grandiose Ausstrahlung zu haben, sondern einfach möglichst authentisch, ehrlich und natürlich sind. Und daraus ergibt sich so ein ganz tiefes Gefühl der Entspannung. Und wahrscheinlich wisst ihr das auch, Thich Nhat Hanh sagt ja immer, ohne Entspannung keine Erleuchtung. Und ich glaube, dass wirklich die Entspannung so ein ganz wichtiger Faktor ist in unserer Praxis.